Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, wir sind an einer schweren Stelle im Matthäus-Evangelium. Dieser Text war früher nie Predigtext, vielleicht weil das, was davor steht, so traurig ist. Jesus zieht in Kapitel 11, wer mitlesen will, eine Zwischenbilanz. Und diese Zwischenbilanz seines Lebens ist ernüchternd und frustrierend. Jesus geht von einem Ort zum anderen und natürlich kommen die Leute vorbei, endlich ist was los, endlich ist im Dorf nicht immer nur das tägliche Einerlei. Aber wenn er ganz nüchtern drauf guckt, wie viele Leute ihm zugehört haben und wie viele am Ende mit ihm weitergezogen und weitergegangen sind, wie viele ihm wirklich gefolgt sind, fällt seine Bilanz ernüchternd aus. So weniger und so viel Ablehnung, so viel Härte in dem, was ihm begegnet. Jesus hat Misserfolg. Und er ruft aus über die galiläischen Städte, ruft also die Namen der Orte, durch die er gegangen ist und sagt, warum habt ihr das nicht gehört, als Gott euch besucht hat? Warum habt ihr die Stimme nicht gehört? Warum habt ihr euer Leben nicht gewandelt? Es ist so schade um euch jetzt und vor allem in der Zukunft. Und da setzt unser Text ein. Und es geht los mit Kapitel 11, Vers 25. Danach rief Jesus aus. Also so in der Basisbibel, eigentlich steht da im griechischen Text, steht da Antworten. Jesus antwortet auf den Misserfolg und das Scheitern seiner Sendung. Also danach antwortete Jesus, ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde. Kann man das verstehen? Ich preise dich. Wenn ich an meine Antwort, auf meine Misserfolge denke, Gott gegenüber, dann sage ich, Herr, wie konntest du nur, oder? Herr, warum ist das so? Und Jesus sagt einfach, Vater, das ist sowieso irre, dass Jesus Vater sagt. Um ihn herum, stellen wir uns vor, sind ja ganz viele Leute, die gehörten zur Hot Volée, zur High Society. Das waren Schriftgelehrte, Pharisäer, Priester am Tempel in Jerusalem, lauter wichtige Leute, die alle lesen und schreiben konnten, die alle in der Bibel Bescheid wussten. Und keiner von denen hätte sich getraut, Gott beim Namen zu nennen. Und Jesus sagt einfach, Papa. Einfach Papa. Was ist meine Antwort auf meine Misserfolge? Und vielleicht haben die Leute gesagt, na, du nennst den Papa. Und dabei ist doch vor aller Augen sichtbar, dass Gott dich nicht will. Da stehen sie ja am Kreuz später auch und sagen, steig doch runter, wenn du Gottes Sohn bist. Wenn Gott Lust zu dir hat, komm runter. Stattdessen hängst du da oben. Misserfolg und Scheitern als Christ. Wie gehe ich damit um? Da sagt Jesus einen Satz, der geht so, denn du hast das alles vor Weisen und Klugen verborgen, aber einfachen Leuten hast du es offenbart. Als ich das gelesen habe, habe ich so an das Schaulaufen der Eliten gedacht. Ja, übrigens, mal so kleine Nebenbemerkung, das Wort Eliten sind die gleichen Buchstaben wie das Wort Eitlen. Eitel und Elite ist, naja, das muss uns jetzt nicht tiefer beschäftigen, aber Jesus ist sozusagen mit lauter Leuten zusammen an diesem Tag, die denken, sie gehören dazu. Sie sind die Elite. Sie sind besser als die anderen. Sie haben immer noch jemanden unter sich, auf den sie runtergucken können. Wisst ihr, Jesus steht im Gegensatz zu denen, die ihm zuhören, nicht im großen Ornat da. Jesus hat nie ein Buch geschrieben. Nach seinem Tod wurde keine Straße nach ihm benannt. Der ist niemals an den königlichen Hof und wahrscheinlich nicht mal zum Bürgermeister von Kapernaum eingeladen worden. Der war ein ganz normaler Normalo im Vergleich zu denen, die von sich so groß dachten. Stattdessen sehen wir ihn, wenn ihr ein bisschen die Geschichte kennt, wir sehen ihn vielleicht mit Augen zu, sehen ihn an den Zolltischen stehen, wie er mit den Zöllnern redet, die von allen best gehasst waren. Dann sitzt er auf dem Marktplatz, spielt mit den Kindern im Matsch. Dann sitzt er bei einer Gruppe aus Prostituierten und hat seine Jüngerschar um sich, das sind einfache Fischer. Und dann gehen wir dahin, wo unser Herz ganz warm wird, zu Weihnachten. Und da sehen wir die raubbeinigen Hirten angelaufen kommen. Ja, das ist sein erster Besuch an seinem Babybett. Und am Ende stirbt er zwischen zwei Verbrechern, angenagelt an ein Kreuz. Du hast es vor den Weisen oder vor Weisen und Klugen verborgen, aber einfachen Leuten hast du es offenbart. Nun, ein Missverständnis, dem muss man gleich vorbeugen. Es geht nicht um das Lob der Dummheit, ja? Es geht nicht darum zu sagen, also die Schlauen, die kriegen es auf jeden Fall nicht. Wer zu viel in der Birne hat, der hat keinen, darum geht es nicht. Ganz wichtig ist, hier stehen keine Artikel. Das machen viele Übersetzungen falsch. Das hört mal, das klingt ganz anders. Denn du hast es vor den Weisen und Klugen und den Klugen verborgen, ist was anderes als du hast es vor Weisen und Klugen verborgen. Man kann weise und klug sein und trotzdem zu den einfachen Leuten gehören. Und man kann zu den einfachen Leuten gehören und trotzdem ziemlich eingebildet und eitel und weise sein, ja, jedenfalls in seinen eigenen Augen. Also es geht nicht um ein Ablehnen der Wissenschaft. Ja? Glaube und Wissenschaft ist nichts, was sich widersprechen soll und darf. Also haben ja genug Naturwissenschaftler auch unter uns. Das sind Konflikte von vor 50 Jahren, denke ich zumindest. Also die Weisen sind eigentlich die, die meinen, sie haben einen besseren Zugang zu Gott. Gott würde sie sowieso besser angucken. Ha? Und das kennen wir von uns auch. Wir sind ja schließlich die Frommen. Ja? Wir sitzen ja in der Kirche. Das kennen wir von uns auch. Dass wir sagen, dass wir es leichter haben, ja, und dass wir bei Gott schon so ein bisschen, guckt er schon, freut er sich mehr über mich. Was meint Jesus eigentlich? Und das Wort, was hier die Basisbibel mit einfache Leute übersetzt, heißt Nepios und das bedeutet eigentlich unmündig sein. Kinder sein, die Kinder haben es leichter und zwar die, die in ihrem Herzen noch Kinder sind, die voller Vertrauen sein können, die sich Gott anvertrauen können. Nepios, unmündig sein, das ist es, worauf es ankommt. Nicht sich dummstellen oder gar seinen Verstand an der Garderobe abgeben. Und Jesus bevorzugt jetzt nicht die Unmündigen und sagt, na, jetzt waren 1000 Jahre die dran, jetzt sind mal 1000 Jahre die Dummerjahre dran. Darum geht es nicht. Jesus hebt einfach den Unterschied, den es vorher gegeben hat, da die Weisen, die Schriftgelehrten, die Frommen, die Klugen und da die einfachen Leute so von der Straße, jedermanns, du und icke. Und Jesus sagt, keiner hat einen Vorzug. Das heißt, er zieht nicht einen vor, sondern hebt die Bevorzugung endlich auf. Und dann kommt ein Satz, das ist einer der kürzesten Sätze im Matthäusevangelium und auch einer der kürzesten Sätze im Neuen Testament und nur ein paar Wörter. Vers 26, der geht so. Ja, Vater, so hast du es gewollt. Das ist schon alles. Ja, Vater, so hast du es gewollt. Das ist der Kernsatz des Textes, glaube ich. Es ist der Text, an dem Jesus zu seinem Leben, so wie er es gerade beklagt hat, keiner hört, keiner kommt, die lehnen mich alle ab. Die kommen alle, um gut unterhalten zu werden und dann sind sie wieder verschwunden. Und Jesus sagt, ja, ja, Papa, ich sage ja zu deinem Weg. Jesus lässt sich nicht entmutigen von vergeblicher Mühe. Er lässt sich sein Vertrauen zu Gott nicht zerstören. Jesus nimmt sein Leben an. Und das ist was uns selber auch so schwerfällt manchmal. Stimmt's? Wie es ist und wie es geworden ist. Und wie es doch hätte werden sollen. Aber nie geworden ist. Und Jesus nimmt sein Leben an, so wie es ist, mit dem ganzen Scheitern, mit dem ganzen Misserfolg. Ja, Papa. Ich glaube, darin liegt das Geheimnis dieses Textes und auch das Geheimnis dieses Mannes, dass er das konnte, dass er uns vorgelebt hat, was Vertrauen wirklich heißt. Ich verrate euch ein großes Geheimnis. Ihr würdet alle nicht hier sitzen, wenn diese Ablehnung nicht passiert wäre. Er wäre der Messias Israels gewesen und ist auch geblieben. Erst die Ablehnung durch sein Volk führt dazu, dass er am Ende des gleichen Evangeliums, des Matthäus-Evangeliums, zu seinen Jüngern sagt, und jetzt geht los in alle Welt und macht alle Welt zu meinen Jüngern. Manchmal liegt der einzige Ausweg oder manchmal geht der Weg so weiter, wie wir es uns nie vorgestellt haben. Manchmal ist es so schräg und so kaputt und wir denken, das kann nichts werden. Und es ist am Ende der Weg, der weiterführt. Die Ablehnung Jesu ist Teil seiner Sendung. Ob er das schon wusste in dem Moment, ich weiß es nicht. Er sagt auf jeden Fall ja und darin will ich ihn mir zum Vorbild nehmen. Und jetzt kommt ein großer Satz, Vers 27, das klingt wie so ein, kann man auf Plakat schreiben, ja. Alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn. Und die Menschen, denen der Sohn den Vater zeigen wird. Also wovon redet Jesus? Er redet von sich. Er ist der Sohn und vom Vater, das ist Gott der Vater. Und er behauptet, in mir und nur in mir kannst du den Vater finden. Nur ich bin der Zugang zu ihm. Das ist schon krass. Und das ist ärgerlich. Und das ärgert uns, auch in einer pluralistischen Gesellschaft ärgert uns das. Wie kann der das behaupten? Das ist doch die Welt ist voller Wege. Und Jesus sagt, kann sein, die Welt ist voller Wege, aber der Weg zum Vater führt über mich. Und das ist kein Grund, jetzt eitel zu werden als Kirche oder als Christen und zu sagen, wir haben es aber. Sein Anspruch ist es und nicht unser Anspruch. Es ist nicht der Anspruch einer Kirche oder auch einer Gemeinde, sondern es ist sein Anspruch. Er sagt, nur durch mich findest du den Vater, den Papa im Himmel. Den findest du nicht in dir selber. Da ist viel zu viel dunkel, da gibt es den Gott des Lichtes nicht. Den findest du auch nicht im Wald. Im Wald kann man ihm nahe sein, unbedingt, keine Frage. Aber den Papa, den findest du nur in dem Mann am Kreuz. Und dann kommt der Satz, der Wochenspruch dieser Woche ist, kommt her zu mir, ihr alle, die ihr euch abmüht und belastet seid. Bei mir werdet ihr Ruhe finden. Wie gesagt, belastet oder auch belastend. Jesus ruft die Sünder zu sich. Das sind die, die gescheitert sind an dem großen Gesetz des Mose. Danach sind die alle rumgelaufen, da die Pharisäer und die Schriftgelehrten, das fanden die ganz wichtig. Und da haben sie um jedes Gebot noch so lauter Gebütchen drumherum gestellt, damit man ja nicht ein Gebot übertritt. Jesus macht das mal deutlich, sagt, ihr gebt den zehnten Teil von, was sollte man machen? Ja, das sollte man heute auch noch machen, wenn man so reich ist wie unser einer, dann sollte man den zehnten Teil dessen, was man hat, schon abgeben an andere, die nichts haben, zum Beispiel in Afrika oder eine gute Sache, einen guten Zweck, aber anderes Thema. Jedenfalls sagt Jesus, ihr gebt den zehnten Teil von Minze, Dill und Kümmel. Die Männer verstehen davon nicht, glaube ich, ich auch nicht. Aber jetzt muss ich mal überlegen, wenn ich als Frau beim Kochen, also es gibt ja auch kochende Männer, um Himmels Willen, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Also, wenn du beim Kochen den zehnten Teil vom Kümmel abmisst, das ist doch albern. Bloß nichts falsch machen. Bloß alles richtig machen, nur ja bei Gott nicht im Minus sein. Das war das große Thema. Das ist das Mosegesetz. Na, und heute sind es andere Gesetze, die Menschen quälen und knechten. Nicht die Gesetze, die der Staat macht, die knechten manchmal auch. In Corona-Zelten fällt uns manches schwer, das meine ich aber nicht. Ich meine so die Grundsätze, die man so hat. Die Richtlinien und die Vorgaben, wie was zu sein hat in unserem Leben. Jesus jedenfalls, und das liebe ich an ihm, ist sich nicht zu schade. Der umgibt sich gerne mit Beladenen und ruft sie noch zu sich. Und kann sein, dass jetzt alle ganz schlecht von mir denken, aber ich muss das ehrlich bekennen, ich bin da, meine Kraft ist da begrenzt. Ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht. Also wenn ich den ganzen Tag nur mit Beladenen zusammen bin, das macht mich schon fertig. Da bin ich froh, wenn ich auch mal jemanden treffe, mit dem ich einfach über die letzte Niederlage von Schalke reden kann. Ja? Jesus will gerne die Leute bei sich haben, die beladen sind. Er liebt es. Er liebt es, Menschen um sich zu haben und dass Menschen zu ihm kommen, die beladen sind. Und da bin ich anders. Tut mir leid. Ich freue mich auch, wenn ich einfach nur mit jemandem quatschen kann und eine Wurst essen. Ich freue mich auch, wenn jemand zu mir kommt. Ich soll keine Ausladung sein an irgendwen. Ich will nur ehrlich sein. Und ich verstehe seine Geduld nicht, aber er hat sie. Und so ist er. Und das liebe ich an ihm. Unsere Grenzen sind nicht seine Grenzen. Und dann sagt er, ihr werdet Ruhe finden. Nun, das ist mehr als Seelenfrieden, das ist Heil. Heil werden. Neu werden. Weitergehen. Ruhe finden heißt, werden wir gleich noch hören im nächsten Lied, Fäuste öffnen, Arme sinken lassen. Heißt aufzuhören zu kämpfen, nicht weil man selber aufgibt, sondern weil ein anderer für mich kämpft. Ruhe finden heißt loslassen und vertrauen. Nehmt das Joch auf euch, das ich euch gebe. Nun muss man wissen, bei Joch, da hört jeder Jude sofort das Mosegesetz. Sofort. Das war ein stehendes Wort. So, wissen alle, was ein Joch ist? Das ist so ein Ding, das legst du so einem Ochsen auf den Rücken und dann kann der wunderbar so einen Wagen ziehen oder einen Pflug. Ja, das ist ein Joch. In Israel gab es meistens Doppeljoche. Finde ich auch nochmal interessant. Das zieht sich immer besser zu zweit, stimmt's? Wenn man was Schweres ziehen muss. Und wenn man alleine ziehen muss, ist es anstrengender und schwerer. Anderes Thema. Also, so ein Joch, das ist ein Arbeitsgerät, mit dem kann man, aber das hat ja auch Vorteile. Das liegt einerseits auf mir, kann man sagen, oh, blödes Joch. Aber mit einem Joch auf dem Rücken kann ich auch was ziehen. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste den Pflug mit der Hand ziehen, am Seil. Na, heute, wenn man so eine halbe Stunde hakt, so als Mann, der sonst immer nur am Schreibtisch sitzt, da hast du schon Schwielen an den Händen, ja. Also meiner Frau passiert das nicht, die kann das einfach, aber bei mir ist das so. So ein Joch ist auch gut. Und dann hat ein Joch noch eine zweite Bedeutung, noch eine zweite Funktion. Der Ochse würde nämlich wie so ein Ochse immer hin und her laufen auf dem Acker. Wenn ich den am Joch habe, dann kann der schnurgerade gehen. Ein Joch ist auch eine Möglichkeit, gelenkt zu werden. Also Schweres zu ziehen und ein Mittel, um gelenkt zu werden. Jesus sagt, nehmt das Joch auf euch, das ich euch gebe. Sein Joch ist eine echte Lebenshilfe. Das, was er dir aufträgt als sein Gesetz, das ist gegenüber den vielen Geboten und Gebötchen und Vorschriften und so weiter verboten, was sich gehört, was man so macht, was man nicht macht, wie man zu sein hat, wie man was zu sehen hat, wie man zu reden hat. Das gibt es in christlichen Gemeinden leider auch. Ja, das muss man und das muss man, das darf man nicht und das darf man. Und Jesus sagt, mein Joch, das ich euch gebe, das ist nicht schwer. Das nehmt auf euch. Denn das ist eine echte Lebenshilfe gegenüber dem. Und sein Joch ist die Liebe zu Gott und ist die Liebe zu den Menschen. Sein Joch ist Vertrauen. Er sagt, lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und ich sehe auf niemanden herab. Dann wird eure Seele Ruhe finden. Dann wird eure Seele Ruhe finden. Jesus sagt, sieh auch auf niemanden herab. Als erstes nicht auf dich selbst. Nörgel nicht ständig an dir rum. Ich sehe auf niemanden herab, sagt Jesus. Mach es auch nicht. Auf dich nicht und auf die anderen nicht. Und hör auf, immer zu genügen zu wollen. Lass dich fallen in meine Hände. Lass dich lieben. Ich glaube, dass bei Jesus eine Lebenshilfe zu finden ist für unser Leben, wo Vergebung und Frieden möglich ist in uns und um uns herum. Und dann sagt er, das ist der letzte Satz, denn mein Joch ist leicht und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. Na, du wirst mehr von ihm getragen, als dass du selber trägst. Und darum bleib bei ihm. Lass dich lenken an dem Joch und lass los. Der deutsche Volksmund sagt, in der Ruhe liegt die Kraft. Das ist total widersinnig. Wir haben in Physik in der 5. Klasse oder 6. Klasse gelernt, dass nur da Kraft ist, wo Bewegung ist. Stimmt's? Haben wir gelernt. Kinetische und so. Aber das stimmt ja nicht. Jesus, das ist nicht logisch, was Jesus sagt, nur vielleicht theologisch oder so, aber das stimmt ja trotzdem. In der Ruhe liegt die Kraft. Lass los und du wirst ziehen können und du wirst viel, viel mehr können, als du kannst, wenn du immer so lebst. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, sagt er. Ich will euch erquicken. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen. Vor dir kommt mein Herz zur Ruhe.